Herzlich willkommen zu Überleben Folge 3. Diesmal im Gespräch ist Bernhard Enste, besser bekannt als Komet Bernhard. Komet Bernhard ist für viele ein Highlight und nicht mehr wegzudenken aus der Berliner Partyszene. Der unterdessen 70-Jährige führt ein wenig das Leben eines 30-Jährigen. Er hatte im Frühling in Basel, in der Heimat, einem Club in Basel, aufgelegt als DJ. Denn DJing ist sein neuestes Ding, mit dem er noch einmal durchstarten möchte. Wir hatten uns am Tag danach getroffen, einen Spaziergang durch Basel gemacht und ich habe ihm die Stadt ein wenig gezeigt. Und schlussendlich landeten wir im noch nicht aufgeräumten Sommercasino Backstage, ein Ort, an dem er sich aber eigentlich ganz wohl gefühlt hat. Ihr werdet merken, dass Komet immer wieder Anekdoten erzählt, kleine Stories aus seinem Leben, wie zum Beispiel von der Mühle, seinem damaligen Zuhause in Berlin. Ich persönlich höre diesem Gespräch sehr gerne zu, denn es ist nicht nur lustig, sondern auch sehr lehrreich, was Komet über sein Leben erzählt. Und Achtung Spoiler, das ganze Gespräch wird in den letzten 10 Minuten wahnsinnig schön mit dem Thema Tod abgerundet. Jetzt viel Spaß bei Folge 3 mit Komet Bernhard.
Schön. Geht's gut?
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich freue mich. War ein schöner Spaziergang, war eine gute Einführung in so ein Gespräch, dass man sich auch nicht ganz fremd mehr ist. Ne?
Nee, wir sind doch eine Stunde unterwegs.
Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja. Ich hatte noch nie so ein langes Vorgespräch, muss ich sagen. Jetzt fällt mir fast schwer, meine Fragen loszuwerden. Jetzt habe ich schon so viel, weiß ich schon so viel. Eben, ich glaube, ich frage die Fragen auch weniger für mich, sondern jetzt auch schon fast mehr für die anderen. Und zwar grundsätzlich so, wenn du rumläufst, fragt man sich so, von was lebst du?
Ganz einfach, ich bin Rentner jetzt geworden, seit 5 Jahren glaube ich. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich Rentner werde, aber es ist passiert und eine liebe Freundin, die hat das über Nacht geregelt. Weil es waren alles sehr, sehr schwere Fragen. Wie viele Türen hatte dein Auto, als bis du deine Rente bekommst? Deswegen verstehe ich, dass viele Männer, speziell auf der Straße sind, ihre Rente nicht bekommen. Denn du musst ganz viele Fragen beantworten ordentlich, sonst kriegst du deine Rente nicht. Das habe ich auch vorher nicht so genau gewusst.
Und du hattest Angst vor den Fragen?
Nö, eigentlich so sehr, aber ich habe gedacht, so richtig kann ich es nicht. Klar, dauert vielleicht ein paar Tage oder Wochen sogar, weil du es langsam machst. Aber du willst deine Rente haben, geh mal zu einer lieben Freundin, die es kann. Da bin ich Rentner geworden. Danke, Ariane, sie hat mich da gut unterstützt. Nein, ich habe auch und noch jetzt zusätzlich das, was man Grundsicherung nennt. Das ist etwa das, was ein Flüchtling bekommt. Ist das, was mir als eine Person, die auf niemand reicht, um jetzt nicht zu sagen, ja, es reicht, müsste für die anderen auch reichen. Es reicht mir, weil ich unvorstellbar viele Freunde habe, die mich in allem Möglichen unterstützen. Und da ich jetzt nicht unerheblich DJ geworden zu sein, mich irgendwann abmelden kann von der Grundsicherung, ja, diesen Moment, dass man dann sagt, okay, jetzt brauche ich eigentlich keine Grundsicherung mehr, jetzt habe ich es. Ne? Aber dazwischen habe ich noch ein bisschen Sachen angehäuft, die man Schulden nennt, aber Schulden sage ich nicht, weil es ist nicht privat an jemanden, sondern es sind Dinge, die ich noch erledigen muss. Viele Male dann nach einem Jahr Autofahren falsch geparkt oder einfach stehen lassen und sagen, ich störe hier niemand, das weiß ich. Wenn ihr mir das Geld abkassiert, dann gebe ich es gern dem Staat, weil ich parke jetzt hier. Ich wusste, vor meiner Haustür gibt es da so einen Platz. Niemand stört da, wirklich gar niemand. Aber die Polizei sagt sich, okay, schreibe ich ihn wieder auf. Hallo, schreibe ich ihn wieder auf. Warum parkt er da immer? Oder diese Momente, ich komme mit dem Geld klar, ich lebe von der Grundsicherung, habe auch lange das, was man Hartz IV nennt, gelebt. Aber in meiner frühen Jugend und in meinem Mittelalter, da war ich schon gut gesegnet. Ich habe sehr viel immer wieder verloren. Ich will es nicht Reichtum nennen, das wäre blöd, aber es ist schon gegenüber heute jungen Menschen, die ich sehe, die in einer engen Wohnung leben und für Zimmer 400 Euro zahlen. Ich habe zu viel Wohnraum gehabt immer. Ich habe als Handwerker gutes Geld verdient. Ich muss es nicht mehr wiederholen, deswegen sage ich jetzt mal was anderes. Also ich hatte ein Auto und 2 Auto und ich hatte einen Hänger mit einer Plane drauf, 2 Hänger. Ich hatte ein Lager von über 1000 Quadratmeter, wo ich meinen Krempel gesammelt habe. ich habe nie über Miete nachgedacht, die wurde überwiesen. Und wenn sie nicht überwiesen wurde, ging ich zur Bank und die Bank hat gesagt, ach so, Herr Enste, Sie wollen noch ein Auto kaufen für 6.000? Nö. Wenn Sie die Zinsen zahlen wollen, dann kriegen Sie 6.000. Heißt, damals war Wirtschaftswunder, man musste nichts nachweisen. Also wenn man einen Bilderladen hatte und Kinder hatte und ein Auto hatte, noch ein Auto, eine Garage und ein Haus am Meer, dann hat man Geld bekommen, die Zinsen muss man dann dafür bezahlen. Ich habe immer ziemlich viel Zinsen bezahlt. War vielleicht ein Fehler, aber ich wollte auch schnell leben. Weißt du, was ich meine? Ich wollte sagen, ich brauche jetzt eine Maschine, ich brauche eine neue Säge. Naja, irgendeine doch nicht. Ich brauche ein gutes Werkzeug von Ulmia. Wieso muss es von Ulmia sein? Ja, ich will eine von Ulmia. Fertig. Ja, jetzt warst du in Basel auf der Messe. Hast du da Geld ausgegeben? Nein, hatte ich meinen Spaß. Hast du da Geld verdient? Nein, auch nicht. Das ist mein Jahresurlaub gewesen, Basel. Immer so ein bisschen Freude. Und ich habe sehr viel Freude in Basel gehabt. Auch Hirscheneck und Leute kennen, da war ich ja selber noch jung. Diesen Moment zu leben, ohne eigentlich drüber nachzudenken, wo kommt das Geld her? Samstags kassiere ich Geld, weil da holen die Leute ihre Bilder ab in meinem Laden. Das Geld stecke ich in die Hosentasche und was übrig bringe ich auf die Bank, weil ich muss ja meine Zinsen bezahlen. Ach, ich habe nie drüber nachgedacht, ein Auto tankt man immer voll. Komet, wir tanken heutzutage nicht mehr voll. Ich fahre mit dem Fahrrad und mein Tank ist leer und ich habe ein Auto und ich steuere es nicht bezahlt. Ach so, ja, geht es mir auch so gerade. Ja, alles klar. Heißt, über solche Dinge habe ich nicht nachgedacht.
Wieso nicht? Also woher kam denn deine Intuition, so zu denken?
Bilderrahmen hat man gutes Geld verdient. Die Leute, die Kunst eingerahmt haben, die haben, auch wenn sie ein Taschentuch haben einrahmen lassen, gesagt, das kostet halt Geld. Und ein Bilderrahmen kostet immer, heute noch, zu viel. Mhm. Also man kann als Bilderrahmer wirklich reich werden. Meiner Frau habe ich meinen Bilderladen verschenkt, das ist wirklich so gewesen. Und ich weiß nicht genau, wie viel, aber Millionärin ist sie bestimmt geworden, weil man verdient. Mein Bilderrahmerfreund in Berlin, der hat ein Haus am Meer, der hat seine Galerie, dazu noch eine Wohnung auf der gleichen Straße, Oranienstraße nochmal eine Wohnung, ein Auto und noch ein Auto, ein Freund. Und ich will ihn jetzt nicht in der Steuer reinreiten, Halleluja, aber der muss nicht nachdenken, wo kommt das Geld her. Es kommt durch die Tür und die Leute, die Bilderrahmen abholen, bezahlen es. Für den kleinsten Rahmen 50 Euro, 200, 300, 400, kann auch 500 Euro kosten, ein Bilderrahmen. Ne? Es ist ein hoher Verdienst. Ein Schreiner verdient an gleichem Holz etwas weniger.
Und du denkst jetzt immer noch so, weil du halt damals als Bilderrahmer so
gedacht hast? Nein, in der Kategorie denke ich gar nicht mehr. Ich denke, wenn ich mir einen Kaffee kaufe, dann ist die monatliche hinüber. Also wenn ich mir in Mitte einen Kaffee kaufe für 3 Euro, dann kaufe ich mir keinen zweiten. Das meine ich jetzt ernst. Wenn ich streng das, was ich an Geld bekomme vom Staat, wenn ich das streng, dann bleibt mir am Monatende gar nichts. Heißt kein einziger Kaffee. Ich gehe zum Edeka und hole mir für 2,49 Euro diesen Instant-Kaffee. Damit mache ich mir einen Monat lang einen Kaffee. Zum Glück muss ich darüber nicht nachdenken, weil ich von euch eingeladen bin zum Kaffee. Ich brauche keinen Kaffee zu Hause, weil ich ihn immer unterwegs bekomme. Im Club Getränkemarken so viel, dass ich sie verschenken muss. Eintritt nie. Gäste, ich zähle die ab im Zehner. Heißt, heute ist 3000 Grad da, kostet 18 Euro, im Rieder Butzke, Komet hat 10 Gäste. Das schenken wir an einen in 2 Minuten. Du weißt, was ich meine. Also dieses Glück, das ich habe, da muss ich nicht drüber nachdenken.
Ist es Glück oder hast du es dir erarbeitet?
Nee, das ist Glück. Also gut, in gewisser Weise würde ich schon sagen, weil ich sichtbar bin, weil ich so lebe, wie ich lebe, weil auch die Türsteher, ich bin der Liebling der Türsteher und ich weiß, wie gute es gibt und wie nicht gut und die meisten sind gut, die sorgen auch dafür, dass es ordentlich ist. Und wenn die mal in die Tasche gucken und sagen, würdest du dich bitte nochmal anstellen und dass ich deine Drogen nicht finde, dann hat der Junge mal ein Glück gehabt, er hat gute Drogen dabei und der Türsteher hat sie gefunden und er will sie ihm nicht wegnehmen. Das darf ich jetzt vielleicht vor der Kamera nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Hallo, wir haben gute Gäste und ich bin Türsteher, ich mache noch nicht nur Scheiße. Und wenn was zu gucken gibt und man sagt, Komet, hast du die zwei gesehen? Ja, ich guck mal. Und dann sehe ich sie und sage, würdet ihr bitte zur Garderobe gehen, eure Rucksäcke holen und gehen? Was ist mit dir, Alter? Sage ich, ich sag's nicht zweimal, ihr wisst genau, was mit euch ist. Halleluja, ihr seid keine bösen Menschen, aber heute passt das nicht. Sagt der Türsteher, Komet, gerade sind sie gekommen mit ihren Rucksäcken und gegangen, danke. Ja, du hast mich darauf hingewiesen. Weißt du, was ich meine? Das ist alles ein Geben und Nehmen. Und das hatte ich schon in Mainz, die Aufgabe. Wenn schlechte Drogenhändler da waren, es gibt ja auch gute, dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Da, wo die Frauen sind und ihr eure Fuffis raus habt, habt ihr nichts zu suchen. Und erstens mal, ich hole die Türsteher, die euch eine auf die Nase geben. Hörst du? Ja, keine 10 Minuten habt ihr. Hast du dir jetzt Ärger eingefangen, Komet? Nein, die wissen genau, der Alte kommt mit dem Motorrad, hat ein Auto, wir können ihm keinen Platten stechen, weil der hat Freunde. Ja, man hat mir auch schon mal die Heckscheibe eingeschmissen, aber das war irgendjemand anders. Ich denke darüber nicht nach. Heißt, Aufgaben, die man hat, kann man sich nicht drum drücken. Dann muss ich die erledigen. Ja, ja? Und wenn ich was Dummes sehe im Club, dann muss ich das erledigen. Ein junger Mann kommt zu mir, und na, ein guter Freund geworden, und ich sage, pass mal auf, dahin habe ich was gesehen. Dann kommt die junge Frau und sagt, du hast mir vorhin den Mario vorgestellt. Ich bin dann zu ihm und habe gesagt, dann ist er durch den Türstehen, haben sie ihn rausgeschmissen. Danke, Komet. Da sage ich, sage ihm danke, dass er aufgepasst hat. Dieses ist auch unterschwellig da. Mhm. Man muss auch gegenseitig aufeinander aufpassen und schauen, was ist denn da, was passiert da. Wenn jemand so da hängt, dann gehst du hin und sagst, Papa, brauchst du Wasser? Hast du was Falsches genommen? Wenn er gar nicht mehr reagiert, sagst du, rausschmeißen gibt's nicht, das machen wir nicht. Aber Krankenwagen rufen können wir. Also erzähl uns, was du genommen hast. Hast du Jägermeister getrunken? Dann ist okay, dann wird es dir in 2 Stunden wieder gut gehen. Weißt du, was ich meine? Man muss dann auch wissen, es kann Tote sogar geben. Ist vor kurzem im Bergheim passiert. Den haben sie einfach sterben lassen. Moment mal, ihr schmeißt jemand raus, nur weil er da hängt? Nein. Fragen, was ist denn los? Der eine oder andere ist eben in die Falle getappt und hat sein Glas rumstehen gehabt und ein Idiot hat ihm was reingemacht. Das hat er nicht selber sich ausgesucht. Also diese Momente sind auch ganz wichtig in der Partyszene. Aufeinander aufpassen, zu sagen, gestern im Club, hey, lass mal dein Glas nicht rumstehen. Sag ich, hallo. Danke, dass du sagst. Aber es ist ernst gemeint. Ja. Bestimmt nicht in dem Club, wo ich gestern war. Aber du weißt, was ich meine. Es ist flächendeckend so, dass immer irgendwelche Menschen auftauchen, die auch nur zum Spaß sogar, und das ist kein Spaß, sie brauchen noch nicht mal einen Grund, sie wollen nur, dass jemand umkippt. Dann freuen sie sich und sagen, oh ja, und dann wollen sie vielleicht auch dem Club schaden oder so, weil sie mal nicht reingekommen sind. Beim nächsten Mal sagen sie, jetzt mache ich die Leute mal ins Glas, damit der Club in die Zeitung kommt. Das Bergheim hatte mal vor kurzem Pech gehabt, ne? Aber es schadet ihnen nichts. Ja, also ich mache mir keine Sorgen um etwas, was ich auch nicht habe, also um Geld. Geld habe ich nicht, aber wer Geld verachtet, bekommt es auch nicht. Ich verachte Geld nicht. Wenn wir jetzt mit der Bahn gefahren sind, dann nehmen wir das, dann vor. Das Geld muss man haben. Das ist das gute Geld, wie ich es nenne. Das gute Geld ist das, was am Ende des Monats weg ist. Das ist das gute. Wenn wir das nicht haben, dann geht es uns nicht gut. Und vielen Menschen geht es nicht gut. Obwohl sie nach außen hin so tun, als ging es ihnen gut. Und das ist auch eigentlich richtig, weil man hat mir gesagt, in Japan gibt es 40% alter Menschen in Japan. Und die sind in den Cafés und trinken ihren Kaffee. Und der Kaffeebesitzer weiß das, dass er den nicht bezahlen können und er bezahlt nur die Hälfte. Aber er kommt sauber, ordentlich, benimmt sich und weißt du, die wollen nicht auffallen. Sie wollen noch nicht mal den Jungen auf die Tasche liegen. Wir liegen dem Staat auch nicht auf der Tasche. Wir geben alles zurück beim Aldi und der Aldi bezahlt Steuern. Weißt du, was ich meine? Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich Grundsicherung bekomme.
Ja.
Ich lächle die Menschen an und bin nicht böse. Und wer das tut, also, der hat die Grundsicherung.
Mit anderen Worten sind Rentnerinnen und Rentner Hartz-IV-Empfängerinnen mit gutem Gewissen.
Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die ein bisschen Ärger machen. Und die können auch sein, wie sie wollen. Der eine ist eben mehr ein Werwolf und der andere ist mehr ein Mensch. Und manchmal unser Hermann Hesse mit seinem, ja, so. Jeder darf auch das zeigen, was er ist. Aber wenn er einen anderen schadet, dann müssen wir eingreifen. Also wenn derjenige sich nicht selber wehren kann, bin in der Bahn und sind ganz junge Leute aus, ja, von der Sprache her Spanien und dann kommen die und ja, seit 2 Minuten ist deine Bahnkarte abgelaufen. Und dann macht er die jungen Leute an und die zahlen 60 Euro. Da greife ich ein. Das gefällt mir gar nicht. Sie haben bezahlt, sie waren am Automat und sind 10 Minuten zu lang gefahren. Und jetzt verdirbt sie ihnen den Spaß und sie sind zu uns gekommen nach Berlin, weil das Freiheit ist, weil sie dort, und die geben hier ihr Geld sogar aus. Und die Oma sagt, kannst du das nicht in Barcelona machen? Sag ich, du, Barcelona ist mir zu teuer, ich reise nach Berlin, Mama. Und man hat mir das bezahlt. Ich bin zwar kein DJ, aber ich möchte am Wochenende in Berlin sein. Und dann müssen sie 60 Euro zahlen, weil sie 10 Minuten zu lang gefahren sind oder so. Ne? Das sind so Sachen, da werde ich...
Wo die Menschlichkeit fehlt.
Und ja, da werde ich
böse. Auf Zahlen und Fakten geschaltet.
Also mir ist es passiert, dass dann dieselben Kontrolleure wieder an dem gleichen Tag mich getroffen haben, sind in die Bahn, haben mich angeguckt und sind rückwärts wieder raus. Wirklich. Dann dachte ich, hast du richtig gemacht. Die sollen ruhig gehen. Es gibt Gute in jeder Form und in jedem, und wir brauchen es eigentlich nicht und wir sollten es eigentlich anders regeln, aber es ist nun mal so geregelt. Man muss eine Karte kaufen, wer erwischt wird, und wenn er es tritt, dann kommt er halt in den Knast. Und was hat er dann? Verliert er seine Wohnung, die Kinder jammern, Papa ist ein Verbrecher und wird alles noch schlimmer. Man soll die Bahn bezahlen, wenn man das Geld hat. Viele Menschen haben es nicht. Weißt du? Ja. Dann sind die für mich keine Verbrecher. Aber wer das Geld hat, der soll es doch bezahlen. Das ist ja klar. Ne? Gibt Regeln, an die müssen wir uns halten. Sieh, hast du die Technik im Griff?
Wie bitte?
Sieh, du hast die Technik im Griff?
Hab ich?
Ja, das sieht man. Ja. Ist nicht einfach. Das geht. Alles, was so einfach aussieht, man muss wissen, wie es geht.
Wir hätten es auch mit dem Tonbandgerät machen können, aber... Hm. Was bist du eigentlich? Also ich meine... Viele müssen, wollen sich, machen das von sich aus, sich definieren.
Mhm.
Macht man ja. Oder durch den Job oder irgendwie. Mhm. Was bist du, außer dass du Pensionierter bist?
Dieses Schubkasten oder Schubladen oder Einteilen, das ist menschlich. Und wenn mir Menschen begegnen, die dann Techno-Opa sagen, die gehören zur Techno-Szene, dann bin ich denen nicht böse. Wenn die Bildzeitung das zu mir sagt, dann bin ich denen böse. Und wenn sie mir ein Sterni-Ding ins Auge, das Foto nehmen, was falsch ist, sie wollen gerne in die Schublade, das ist ein Alter, das ist ein Techno-Opa, der hat in seinem Leben wahrscheinlich viel verpasst, jetzt ist er bei der Jugend, dann macht er den Molly und macht er die Jugendsprache und ist überall und Hans Dampf in allen Gassen. Sie sind mir ein Jahr lang nachgerannt und sie haben mich dann irgendwann dummerweise fälschlich erwischt und ich dachte, das wäre was ganz, ganz anderes. Hallo Oliver. Da werde ich böse und dann rufe ich ihn auch an und sage, okay, jetzt macht ihr für das Geld, was ihr bekommen habt, Urlaub am Strand, aber ihr hättet mich vorher anrufen müssen, und als ich die Frage gestellt habe, ich bin gerne ehrlich und dieses Ehrliche muss dann auch von der anderen Seite kommen, und dieses in die Schublade stecken macht mir auch nichts, nur wer steckt mich in welche Schublade? Jemand, der im Club wie jetzt gestern oder irgendwo und sich freut und sagt, oh, ich habe dich vor 10 Jahren gesehen, tanzen bei, das war meine Lieblingsband und jetzt bist du hier und so. Und wenn der dann Techno-Opa und dann sagt, sag mal Opa zu mir, habe ich gestern gemeint, dann lächelt er, da gibt es ein schönes Foto. Diesen Moment, dass ich eingeteilt werde und in Schubladen, das stört mich gar nicht. Nur ich selber stecke mich nicht in eine Schublade. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, in den Schubladen, in denen andere Menschen stecken, in die ich sie auch stecke, ob sie da drin stecken. Man möchte halt irgendwie sagen, ja, ach, das ist der Mann, den man immer in dem Techno oder der oben er ist oder mit seinem Fahrrad und Blumenfahrrad oder mit dem Auto oder ach, mit dem Motorrad ist er auch unterwegs und ach, man sieht ihn ja überall. Naja, also, da musst du viele Schubladen haben. Viele Schubladen. Aber es gibt eigentlich keine Schubladen. Das ist so ein Denken. Ich persönlich denke über mich nicht so viel nach, wie vielleicht andere über mich denken oder ich über sie denke. Man, wer ist denn der? Man sieht ihn, ah, das ist Journalist, den treffe ich immer, das ist der André. Ach, hallo André. Und dann hat man mal doch einen Kaffee miteinander, wie jetzt, wo ich mit meinem Manager unterwegs war, dann war der André. Das 60. Mal habe ich ihn gesehen, er hat unglaublich viele Fotos von mir. Und dann kommt man sich doch vielleicht mal menschlich näher und merkt, ah, das passt doch irgendwie, ne? Weil... Das ist jetzt nicht diese Schublade, ah, jetzt bin ich wieder mal, da ist schon wieder mal der Komet und der sitzt schon wieder mal ganz vorne und von der Bühne wird er als aller einzige Gast begrüßt. Dabei haben wir ganz viele Ehrengäste, die kamen alle mit der dicken Limousine an und er wird begrüßt. Unser lieber Herr Komet ist auch da. André, du weißt ja, um was es geht. Ich bin halt ein bisschen, wenn ich eingeladen werde, komme ich auch gerne.
Ja.
Und wenn mich der Wintergarten einlädt und mir sagt, unsere Bühne ist, wenn du sie mal brauchst, deine Bühne, dann sage ich, weißt du, was ich meine? Also, kommst du in die, also in so eine Bar will ich nicht gehen, weil das Geld reicht mir nicht. Was kostet da ein Bier? Komet, wir haben heute Musik und du bist eingeladen. Hier ist auf der Gästeliste, da komme ich natürlich. Und dann sehe ich aus, als würde ich mich vordrängen. Aber ich erfülle einen Wunsch von Tobias, der sagt, kommst du bitte, ne? Und dann sind zwei junge Männer, die sagen, oh, das kann man dir ein Bier ausgeben, sage ich, hier habt ihr noch zwei Trinkmagen, ich habe viel zu viel. Oh, wie machst du das? Sag ich, wie mag ich das? Ich weiß es nicht. Weißt du, dieses ist auch so ein Selbstläufer dann geworden. Ne? Aber so dieses Wort, was du eben gesagt hast, Verdienst, klingt so ein bisschen steif, aber also man hat eine Firma und hat es verdient. Aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Ich bin auch tapfer unterwegs und sage mir, stopp, jetzt musst du dahin, weil da gibt es eine kleine Aufgabe. Ja. Und da wird, jetzt gehst du zu, ich habe es ja gesagt, und wenn du dann rausgehst, sagst du, hallo, das war die schlechteste Party des Jahres, sagst du vor der Kamera. Ja, wieso sagst du das so ein Gastgeber? Sag ich, bist du der Gastgeber? Ich habe meine beste Jacke auf den Boden geschmissen und Bier drüber gekippt. Halleluja. Habe ich gemacht, ne? Und bin drauf rumgetanzt, um zu zeigen, das ist mein Statement auf eure Party. Ihr trampelt auf etwas rum. Ja. Jetzt trampel ich mal auf meiner eigenen Jacke rum. Da waren Freunde bei mir und sagen, Komet, wir gehen auch. Aber damit will ich niemanden beleidigen. Ich habe zu den Musikern gesagt, ihr seid eine Band, die symbolisiert 60er, ihr macht das nach, das ist auch gut, aber es war wirklich so. Wenn du dein Bier nicht aufgepasst hast, hast du ein Fremder weggesoffen. Wieso hast du dein Bier da stehen? Ich hab's gerade getrunken. Muss ich schon drauf aufpassen. Heißt, das traut man sich heute nicht mehr. Man würde nicht anders. Macht man nicht. Macht man auch überhaupt nicht. Hat man auch früher, war das böse. Aber wenn ihr das nachmachen wollt, dann müsst ihr ertragen, dass ich das mache, wie wir es früher gemacht haben. Also trinke ich euer Bier weg. Und dann sagen sie, ja, okay, verstehe.
Du bist 70 Jahre alt.
Jetzt werde ich 70.
Du bist 70 Jahre alt. Wieso denkst du so, also eben, dann sind wir wieder bei diesem Thema Vergleichen und so und Schubladisieren, aber wieso denkt ein 70-Jähriger so? Ein 70-Jähriger ist doch jemand, der sonntags oder so wie heute, Pfingstmontag, irgendwo spazieren geht.
Pfingstmontags? Ach so.
Okay, ja. Und der Enten füttern geht und der sagen würde, hier in diesem Backstage, wo noch alles rumsteht, sieht aus wie Sau, aber du gar nicht.
Ich würde mir vielleicht wünschen, am Pfingstmontag mit meinem Enkelkind an der Hand Enten zu füttern. Das ist nicht falsch. Weißt du, was ich meine? Durch eine gepflegte Stadt zu gehen, nicht in den Scheißhaufen zu treten und nicht in der Bahn irgendjemand, der mir in mein Fahrrad tritt und wenn er meinen Kopf getroffen hätte, wäre ich eventuell schwer verletzt. Das ist mir passiert. Ich mache das, weil ich mich so ein bisschen anzünde wie eine Kerze, die man querlegt und an zwei Enden anzündet, damit sie schneller verbrennt. Ich will ein bisschen schneller leben, sagen wir es mal so. Und manchmal fühle ich mich wie 140, weil ich so viele Erlebnisse habe, als hätte ich schon 140 Jahre gelebt, weil ich eben nicht um 9 Uhr nach Hause gehe und nicht die Enten füttere, aber ich bin sicher, Enten füttern mit Enkelkindern ist auch eine wunderschöne Sache. Heißt, ich vermisse sogar ein bisschen die Familie, die nicht mehr da ist, so ein bisschen. Gestern habe ich mit meiner Schwester telefoniert, das hat auch, mit ihr bin ich immer, und diese Momente, so wie das Hermann Hesse auch beschrieben hat, in dem Wolfsmenschen, der auf der einen Seite revolutionär und auf der anderen Seite hält er sich immer noch an der Gesellschaft. Er will immer noch, ah, du hast ein schönes Auto, nimmst du mich mit? Oh, ihr geht gerade essen, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also dieses nicht komplett irgendwo gegen, das mache ich nicht. Ich achte auf das, dass jemand seine Werkstatt aufbaut, was ich auch gemacht habe, sie dann klar diese Momente, das pflegt, was man so ein gutbürgerliches Leben nennt. Ich möchte nur nicht komplett das sein. Das wäre mir dann zu langweilig. Vielleicht auch nicht, wenn ich es erlebt hätte. Meine Kinder sind, mein Sohn früh gegangen, auch meine, diese Momente, dass ich keine Enkelkinder habe, aber ich sehe sie auch dann im Club und fühle das irgendwo. Und wenn ich dann, wie jetzt mit dir, so schön durch die Stadt gehe, am Rhein entlang, eine Überfahrt mache und die braven Bürger sehen, wie sie Pfingstmontag, wie du sagst, Dienstag sind wieder am Arbeiten, dann sage ich mir, Mann, was ein Privileg, dass ich jetzt hier sein darf, den Flug nicht bezahlt habe, das unterbinden, auflegen durfte, was ich will. Ich habe ja chaotisch gestern und die und bin 70 und dann freue ich mich darüber, aber auch eine kleine Wehmut ist auch immer dabei. Das eine hast du und das andere verpasst du. Aber ich sage mir nie verpasst. Ich mache jetzt das und Schluss. Heißt, das Wort verpassen gibt es nicht. Obwohl es ganz leicht mitschwingt, das Wort umsonst ist das schlimmste Wort, denke ich. Umsonst will ich nicht gelebt haben und umsonst soll es nicht sein. Mal umsonst mit der Bahn fahren, war da nicht umsonst, wenn du bestraft wirst dafür, weil jetzt bist du erwischt worden, hallo, zahl mal 60 Euro, wenn nicht wird es noch mehr, dann wird es 300, es werden 300 und die musst du dann bezahlen. Weißt du, was ich meine? Heißt, es ist nichts umsonst, du musst immer was dafür tun und ich weiß, auch das, was man mir schenkt, Bernhard, du musst was dafür tun.
Ja, ja.
Du bist jetzt auch, wenn ich dein Interview abgelehnt hätte, würde ich mir ganz komisch vorkommen.
Wieso?
Naja, wenn jetzt ihm gesagt hätte, oh, da ist noch jemand in Basel, du könntest Basel genießen, dann ist ein Interview, da geht es um Leben und Tod und dies und jenes. Und wenn ich dann gesagt hätte, oh, ich habe keinen Bock drauf, würde mich nicht wohlfühlen. Ich weiß, dass ich die Aufgabe auch habe.
Ja, ja.
Ich meine es ernst, ne? Ja, und ich freue mich auch, ne?
Dann gleichfalls. Ja. Gab es denn schon so Momente, dass du irgendwie Gleichaltrige hattest oder so und dich dann mit denen übers Leben unterhalten hast und dass eben genauso Leute waren, die halt ihre Freundinnen und Freunde im Altersheim besuchen gehen und dann die Enten füttern gehen und
so. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Also du redest jetzt von Gleichaltrigen in meinem Alter,
ja,
mit ihrem Treffen.
Ja.
Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie leider überhaupt nicht. Gar nicht. Also im Techno-Club sowieso nicht. Auf der Fusion auch noch zu wenig, aber immerhin ein bisschen. Aber da muss ich manchmal sagen, ohne dass ich jetzt jemand verachten will oder so, also ich bin kein Hippie durchgehend, der nachträglich sie noch zum Hippie macht und der so Hosen verreißt, damit ich jung aussehe und wenn ich jung bin, verreiße ich mir die Hose, weil ich es ernst meine.
Ja.
Weil ich am Knie Luft brauche oder weil ich ein geiles Knie habe. Halleluja, also das muss bitte passen, ja. Und wenn ich auf der Fusion bin, bin ich authentisch so wie ich bin und ich tanze so wie ich will. Und wenn dann der eine oder andere denkt, oh Alter, gib mir deine Drogen, dann sagt der nebendran, Alter, der hat keine Drogen genommen. Siehst du das nicht? Der ist Droge. Heißt, klar, das ist sowas wie Droge. Alles kann zur Droge werden, alles. Eine junge Frau, die mit mir sagt, Bernhard, komm mit, ich habe zum allerersten Mal nach 5 Jahren die Turmbühne wirklich gesehen, weil ich habe meinen Kopf höher gehoben, weil ich habe keine Drogen genommen. Ah, ich verstehe, ja, hört er, so geht's mir schon lange. Ich sehe die Turmbühne nicht nur von unten, sondern auch von oben. Ich sehe die Lichter und die sagen mir, wow! Und was junge Menschen das dann erleben und ganz da vorne ist, wie komme ich da hin? Der Bunker ist ganz voll. Dann ducken wir uns, nehmen uns an die Hände, war passiert und durch die Beine, natürlich weiß ich, ein Mensch hat 2 Beine und zwischen seine Beine gehe ich nicht, also hier. Und dann bin ich ganz vorne und, komm mit! In 8 Sekunden warst du vorne, was ist hier los? dann ist das, ich habe eine Aufgabe, niemanden zu stören und trotzdem vorne zu sein. Und ich hatte sie an der Hand und sie hat, oh, mein Liebling, jetzt bin ich vorne, ganz vorne. Und dass sie selber auf die Idee dann kommt zu sagen, das will ich dann nächstes auch machen, wenn ich vorne sein will, dann gehe ich, mach duck ich mich und gehe durch. Heißt, das ist schon Freude, das zu zeigen, wenn man will, geht das. Und egal wie alt, wenn man gesund ist. Danke. Na, ist klar. Ne?
War das ein Ziel von dir oder wie hast du dir damals so, ich weiß nicht, wenn man 18 ist und man sich Gedanken über das Leben macht, wie möchte man später leben, wie war das bei dir früher?
Nee, keine Gedanken gemacht. Wenn mir ist es passiert, sagen wir mal, wenn ein 18-Jähriger wieder auf den Dance, können wir mal zum Klo gehen, den wollte ich was fragen, weil hier so laut ist und sagt er zu mir, was denkst du, wenn du nicht mehr da bist und wir noch tanzen? Und ich wusste, er hat ein paar kleine Drogen genommen und er wollte mich aber ehrlich fragen. Ich habe es auch ehrlich verstanden, was er sagen wollte. Und dann sind wir zurück, wo die laute Musik ist. Ich habe mir dann was ins Ohr gesagt, dann hat er mir wieder was und dann nochmal. Und dann hat er unglaublich glücklich getanzt. Ich habe ihm nichts Besonderes gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, das wird nie passieren. Also wie willst du ewig leben? Hey Kumpel, es wird nicht passieren. Ich werde alles mitbekommen, auch wenn ich nicht mehr da bin. Hier bist du katholisch, bist du religiös, sag ich, nein, Gottes Willen, aber meinst du, nur weil ich nicht einer Religion angehöre, ich würde nicht die Guthaben bekommen, die das Universum uns alle gibt? Welche Guthaben? Ja, ich meine, du hast mich gefragt, ob ich noch mitbekomme. Natürlich. Jeder, der gelebt hat, kriegt mit, was wir hier machen. Jeder der Milliarden Menschen, der gelebt hat, weiß, was wir hier machen. Davon gehe ich aus, ohne Religion. Da war der unglaublich glücklich, der junge Mann. Hat gedacht, über sowas haben wir noch nie nachgedacht. Könnte das sein, dass es ohne Religion, dass wir in einem Wahnsinnsteil stecken? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich dich belogen, aber es war doch gut, oder?
Es hört sich gut an, ja.
Also er hat darüber nachgedacht, ne? Ja. Er war nicht mehr so traurig, weil er wollte mir sagen, ich kenne dich vom Sehen her, aber wieso kannst du tanzen, wenn so viele Menschen umgekommen sind, gerade gestern? Da war der Tsunami über die Erde. Mhm. Und hat gesagt, ich war 3 Tage im Bett und so traurig. Ich habe gesagt, das hast du gut gemacht, aber ich bin sofort aufgestanden aus dem Bett und wusste, wir müssen die Überlebenden Energie schicken. Bitte? Naja, uns geht's gut. Heißt aber nicht, dass wir auf dem Vulkan tanzen. Wir sind für euch da. Wenn du Hilfe brauchst, sag was. Ja, ich kann da nicht hin. Du kannst aber von hier aus irgendjemand helfen. Irgendjemand mit leuchtendes Siegel. Egal. Dann hat er das verstanden. Sagt sich, boah, also ich werde nicht mehr 3 Tage im Bett rumhängen, wenn was Schlimmes passiert. Sag ich, da hast du recht. Ja. Mach das bitte nicht. Ne? Diesen Moment, wenn man das Gefühl hat, dass man das will und braucht, dann kann man im Bett rumhängen. Immer genau, was man fühlt. Dann hänge ich im Bett rum. Wenn ich fühle, ich muss jetzt aufstehen, muss da raus. Da sind gerade Menschen erschossen worden. Gestern sind wieder Menschen erschossen worden in der Schule. Ich bin Lehrer. Ich darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich muss meinen Schülern zeigen.
Also einfach das Positive sehen und das Positive feiern dann.
Ja, sagen wir mal, dieses positive Denken über Scheiße ist auch nicht gut. Heißt positiv sein. Wirklich im Allertiefsten positiv sein ist nicht positiv denken. Ich kann nicht über die letzte blöde Sache positiv denken. Ich muss dann sein. Ich muss sagen, ich muss es jetzt akzeptieren. Ich muss es, ich will es ja gar nicht. Aber ich muss es und ich werde es. Und das ist positiv sein. Dass mein Sohn gegangen ist mit 22 Jahren, also annehmen und all. Religion möchte, dass das Leid auch etwas wert ist. Nee, für mich nicht. Es ist der Wert, den du der Sache gibst. Aber einen wirklichen Wert hat es nicht. Das Leid hat keinen Wert. Aber wenn du eine Deutung da reinsteckst und dir sagst, okay, mein Fahrrad geklaut bekommen, habe ich noch nicht bezahlt, bin ein junger Mann, ich muss durch Berlin. Wie mache ich das? Soll er glücklich werden mit meinem Fahrrad? Soll ich mir auch eins klauen? Nein, mache ich nicht. Weißt du, was ich meine? Das sind die Momente. Ich lasse mich nicht anzünden von der Scheiße. Das ist nicht gut.
Was hat denn das bei dir ausgelöst, als du eben sagst, dass dein Sohn ist von dir gegangen wegen Krebs?
Ja.
Was war das für dich für eine Situation? Wie bist du damit dann gerade in dem Moment umgegangen?
Er kommt mit dem Auto seiner Mutter zu meiner Wohnung. Wir waren schon Familie geschieden, aber das war nicht Scheidung im bösen Sinn. Sie hat meinen Laden bekommen, mein Sohn hat mich besucht, meine Tochter auch. Er kommt und sagt strahlend mit 20 Jahren zu mir, Papa, ganz ruhig. Ich habe Krebs. Bitte? Weißt du, was ich meine? Er war ruhig und sagt zu mir, Papa, ganz ruhig, ich war beim Arzt, was da bei meinem Knie war. Der andere dumme Doktor hat gesagt, wir machen mal die Spritze rein. Und sagt, Entschuldigung, Herr Doktor, ich will wissen, was das ist, ich will da gar nicht Spritze rein haben. Die Spritze kostet 180 Euro, verstehst du? Und dann nochmal, und dann zu sagen, stopp mal, Herr Doktor, ich verpiss mich, ich gehe mal zum richtigen Arzt. Heißt, ich habe auch ganz viel lernen dürfen und sehen dürfen, ach, wärst du so stark, könntest du das? Nimm die Krücken, schmeiß sie weg, zertrümmert sie am Baum, kriecht zu meinem Auto, wischt sich die Tränen aus den Augen, sagt, Papa, es gibt neue Krücken, aber keine blauen mehr. Dann sitzt du da in deinem Auto, gesund und munter und sagst dir, oh Gott, was hat er noch vor sich? Im Rollstuhl. Ein abschüssiger Weg. Wow, er rollt da runter. Da ist der Arzt und was sagt er zu dir? Ich kann dein Bein nicht retten, also wir müssen es abschneiden. Okay. Weißt du, das sind so Momente, wo du denkst, wie würde ich da reagieren? Ja? Und dann noch, okay, gehen wir mal zum Kasten, gucken, was die Verlängerung dann macht, wenn ich dann die Prothese bekomme. Alles klar, Herr Doktor, ihr dürft basteln. Weißt du, das sind so Momente, wo du sagst, wie stark können Menschen sein? Und die gibt es überall auf der Welt, zu jeder Zeit. das macht mich stark.
Also so, du würdest sagen, du hast Energie gewonnen dadurch für dich
ich
selber?
Ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn viele Dinge nicht passiert wären in meinem Leben. Wenn ich irgendjemand, der jetzt 28 Jahre in Amerika im Knast sitzt, meinen ganzen Besitz zerstört hätte. In McPom. Alles, komplett. Ich bin 3 Jahre umgezogen, habe immer gedacht, Geld wirst du immer haben. Nein, ich habe keins mehr. Ich habe es nicht verschleudert. Es ist, kann man gar nicht darüber erzählen, aber das ist wirklich 500 Kisten. Können denn 500 Umzugskisten einfach verschwinden? Ja, das geht. Es geht. Die können einfach verschwinden. Wenn derjenige ein Millionär ist und sagt, den Mann mache ich nieder. Der ist in meiner Mühle und den mache ich fertig. Wenn ich könnte, würde ich ihn umbringen, aber erwischt man mich ja. Dann, heute sitzt er für 28 Jahre im Knast. Er hat mich vernichten wollen. Ich habe 10 Jahre daran gearbeitet, das so lange hinzuziehen, wie es geht und so viele Freunde in der Mühle zu empfangen, wie geht und Lebensfreude zu verbreiten mit den Freunden. Das haben wir geschafft. Das ist eines meiner richtig guten Dinge, wo ich noch richtig, das Wort Stolz habe ich nicht so gerne, aber das, hey, wir gehen zum See und er geht nie zum See. Wir gehen nackt baden und er ist nicht einmal und er ist der große Boss, aber ist neidisch auf unser Glück, was wir hier haben. Erzähl den Leuten nicht und als ich dann ganz langsam wusste, was er noch verbrochen hatte, dann war ganz klar, wir dürfen den eine rote Linie ziehen hier, aber das ist zu dunkel, das Thema. Aber heute habe ich es überwunden, sehr, sehr früh überwunden. Heute bin ich wieder in derselben Gegend mit Freunden am gleichen See und wir haben es bewältigt.
Schön hörst du immer noch zu. Das hier ist eine kleine Werbeunterbrechung für den Podcast selber. Wenn dir das Gespräch gefällt, dann zeig doch das mit einer Bewertung. Auch wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch du das mit einer Bewertung zeigen. Schreib einen Kommentar, falls dir etwas nicht passt oder du Anliegen oder noch offene Fragen hast. Oder teile das Ganze mit Personen, denen das auch gefallen könnte. Wenn du Überleben neu entdeckt hast, dann kannst du dem Projekt folgen. Am besten auf Instagram, findest du aber auch auf Facebook, auf YouTube, auf Soundcloud und auf iTunes. Alle Links findest du nochmal auf www.dominikasche.com. Ich würde mich freuen, dich als Zuhörerin oder Zuhörer behalten zu können oder neu dazu zu gewinnen, denn in nächster Zeit, kann ich schon mal anteasern, wird es richtig spannend werden mit den Gesprächspartnerinnen und Partnern. Übrigens, auf Instagram und Facebook bekommt ihr jeweils auch Teaser für die nächste Folge. Das heißt, bereits in den nächsten 1-2 Wochen wird bereits wieder für das nächste Gespräch etwas erscheinen und ihr werdet erfahren, wer nächsten Monat, also am 4. November, zu Gast bei Überleben ist. Überleben erscheint immer am ersten Sonntag im Monat. In dem Sinne, viel Spaß beim Weiterhören.
Es wird ja viel, so gerade in den Medien, wo du vorher angesprochen hast, gesagt, eben du bist der Techno-Opa, der irgendwas nachholen muss.
Nein, wenn Menschen mir begegnen, das Gefühl haben und das für sich abgeschlossen denken, dann wehre ich mich nicht. Das ist in Ordnung. Das muss für die in Ordnung sein. Wie ich darüber denke, das geht gar nicht. Aber wenn mich jemand fragt, dann kann ich ihm sagen, wenn ich was verpasst hätte und jetzt nachholen will, ganz ehrlich, das geht nicht. Nachholen geht nicht. Also irgendwann war ein Radiosender, die haben einem jungen Mann gesagt, du bist jetzt Rentner, du kriegst jetzt Rentnergeld und du bist einen Monat Rentner und dann kommst du und erzählst uns, wie so ein Rentner-Dasein ist. Und dann hat er sich an mich erinnert und hat mich einbezogen in diese Geschichte und gesagt, lieber Komet, du bist wirklich Rentner. Die haben mir so und so viel Geld gegeben, was ein Rentner bekommt und jetzt soll ich ein Rentner-Dasein führen. Und dann haben wir beide laut drüber gelacht, sind zum Radiosender und haben dann zusammen die Sendung bewältigt und Radio hat dann auch gelacht und gesagt, man kann nicht zum Rentner werden, das geht nicht. Man ist jung, man hat einen jungen Körper, man ist gesund, man ist paar. Du kannst kein Rentner-Dasein führen, niemals. Dann hat er mir das Geld gegeben, hat er mir gesagt, hier, das ist für dich. Ging zum Kassenautomat, hat mir das Geld gegeben. Hat gesagt, Komet, man kann kein Rentner-Dasein führen. Man ist jung und fertig.
Also Rentner-Sein ist ein Zustand für dich?
Nee, das ist, also alt, älter sein, wenig Geld haben oder das kann man nicht üben oder irgendwie sagen, jetzt will ich mal Rentner-Dasein führen. Ich kann paddeln lernen. Ich bin jetzt Paddler oder so, wie geht das? Oder ich will Kanadier fahren oder ich will Radfahren lernen oder Motorrad. Das kann man, aber man kann nicht Rentner werden oder Rentnerin, das geht nicht. Und das war eine witzige Idee von einem Radiosender Und sie haben auch selber noch drüber gelacht und wir haben das dann schön geregelt. Und dann hat er gesagt, ich sehe aber dein Rentner-Dasein nicht. Das macht mich glücklich, sagt er. Das geht auch anders. Und ich würde gerne mal, wenn ich so alt bin wie du, so ein Rentner-Dasein führen. Und dann war das für mich, wow.
Aber überspielst du dann diese Rentner-Daseins-Sachen? Weil du hast
ja
gesagt, du hast
ja auch zwei, drei... Das ist ja auch Rentner-Dasein.
Logisch, aber du hast ja gesagt, du hast so zwei, drei Orte an deinem Körper, wo es mal zwickt oder so.
Hatte ich eigentlich nie gehabt, das ist jetzt erst gekommen. Ich war 40 Jahre bei keinem einzigen Arzt, habe nie über Doktor nachgedacht, ich habe nie Pillen genommen, nicht eine einzige. Auch keine Schlafpillen oder Schlaf immer gut und also Glück oder auch nicht Glück oder auch egal. Ganz bestimmt viel Glück, ganz viele Menschen triffst, die weder geraucht haben, dann haben sie trotzdem Lungenkrebs oder was weiß ich. Also die Natur macht einfach so und sagt, heute du. Ach, du nicht, du nicht. Ach, warum, weiß ich nicht. Aber heute, ja, du jetzt. Keine Ahnung, wer das da regelt. Also ob das ein Gott regelt, ist mir ganz egal. Ob das ein Universum regelt, ob das der Körper regelt, ob das Chemie ist. Es ist so und ich muss mir da... Aber ich kann und weiß, ich kann mich auch um mich selber kümmern. Heißt, keine Drogen, so wenig wie möglich Alkohol. Ich kann die Treppen hochrennen, 5 Stock und oben sagt jemand, musst du nicht nach Luft holen? Sag ich, welche Luft? Was meinst du? Hier ist doch genug Luft. Wieso soll ich Luft holen? Auch keine Luft zu holen. Das heißt, klar, ich weiß, wir haben einen Körper, der ist biologisch, der funktioniert so und so. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Darauf verlassen kann man sich nicht. Aber ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Und habe auch nie Pillen genommen oder irgendwie. Und wenn es... Ich weiß, jetzt brauchte ich Antibiotika, sonst wäre ich vielleicht sehr schlecht dran. Ja. Ja, also ich weiß, es gibt Hilfen. Die westliche Medizin kann sehr viel, die östliche auch und die Tibeter auch. Jeder hat seine Medizin und die alle zusammen gemischt. Die Chirurgen sind eine Meisterleistung der Menschheit, das weiß ich. Wenn die Operation nötig ist. Wenn sie nicht nötig ist, muss man sie machen. Nur wegen dem Geld soll man sie nicht machen. Aber wenn sie nötig ist, ich habe es bei meinem Sohn gesehen. Das Bein oben abgeschnitten, das Bein unten abgeschnitten, umgedreht, alles zusammengenäht, und es hat funktioniert. Also muss man sich vorstellen, da abschneiden, hochrutschen zusammen, die Ferse wird zum Knie und du fährst noch Fahrrad. Also wenn das keine Meisterleistung der Menschheit ist, dann soll mir mal jemand erzählen, die wären Klempner. Und dann wenn jemand sagt, du, die Ärzte sind Klempner, sage ich, du hast ein Haus. Und? Haben die Klempner gut gearbeitet? Funktioniert dein Klo? Also sag nicht mehr Klempner. Ja. Es soll ein Schimpfwort sein. Nein, das ist ein Schimpfwort. Ich lobe mir die Chirurgie und wenn sie mir mal helfen kann, dann bin ich dankbar.
Ja. Würdest du sagen, du bist ein, wenn man jetzt wieder schubladisiert und sagt, okay, da gibt es die alten Leute und da gibt es dich als 70-Jährigen, bist du ein Ausnahmefall oder ein Vorzeigebeispiel für andere?
Ich glaube schon, dass ich ein bisschen Ausnahme bin. Ich spüre das ja. Aber das war nicht geplant. Und Ausnahmen gibt es in alle möglichen Richtungen. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe ein dickstes Auto und du musst das und das machen, damit du da und da so erfolgreich und dann sollen die jungen Leute zuhören und sagen, so, ich muss so sein wie er, damit ich auch ein dickes Auto habe, dann kann ich ihnen sagen, ohne diese Ideen hatte ich auch ein Auto, es war verteilt auf 3 Autos, sie waren zwar nicht so dick, aber irgendwann habe ich auch ein Citroën DS gefahren, mit dem ich alleine nach Barcelona gefahren bin oder meine Kinder, also, aber ich habe es nicht geplant und nicht gedacht, ich muss das und das tun, heißt, viel, viel Glück dabei. Man kann sein Leben planen, ist auch nicht falsch, aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass es dann so abläuft. Wenn dann eine Abzweigung kommt, muss man sagen, stopp mal, wäre jetzt besser diese Abzweigung? Habe ich da eine Entscheidung zu fällen? Ich entscheide mich gegen diese Firma, aus dem und dem Grund. Oh, war ein Fehler, jetzt habe ich kein Geld mehr. Nein, war kein Fehler, du hast dich entschieden. Ich habe das jetzt von einem Freund gestern ganz nah gesagt bekommen. Er hat sich entschieden und er ist ganz tief gestürzt. Und er kommt zu mir und sagt mir gestern was, wo ich ganz schnell gesagt habe, ja, ich bin dabei. Komm mit, wollen wir eine... Ich habe zu viel Bilderrahmen, na klar, wir können einen Kunstladen machen. Wir müssen aber noch drüber reden. Allein ich will, ist noch nicht das Ziel. Jetzt müssen wir dran arbeiten, wenn, wie gesagt, Pablo und Freunde, wir wollen den London-Bus auch bauen, um damit mein DJ-Pool zu machen, dann müssen wir jeden Tag dran arbeiten. Heißt, immer die Entscheidung an einem Weg, ach du Scheiße, hätte ich gar nicht gedacht, dass man da so viel arbeiten muss.
Naja,
das habe ich schon so, die Hälfte habe ich schon gewusst. Aber der Rest hätte ich auch nicht gewusst. Und wenn ich es gewusst hätte, würde ich es nicht machen. Heißt, immer passiert so, wie wir es nicht planen können. Es gibt Pläne, die soll man machen. Ist gut, aber man sich dran halten müssen, ist nicht gut.
Inwiefern bist du auf deinem Plan denn weitergegangen oder bist jetzt auf deinem Plan wie weit gekommen?
Ich hatte meinen Plan als junger Mann, als ich verstanden habe, als mein Vater mir gesagt hat, Bilderrahmen war ja als Buchbinder sind Bilderrahmen damals gewesen, kann man gut Geld verdienen, du bist Schreiner, du willst nicht mehr am Bau oder das und das, du hast einen dummen Chef, damals gab es keine Arbeitslosigkeit, aber du hast ein Motorrad und ein Auto, wie willst du dein Geld verdienen, mach doch mal Bilderrahmen. Bilderrahmen. Hab's probiert und oh why! Und dann habe ich gewusst, ja, ich will Bilderrahmer werden. Ja, ich brauche einen Laden. Oh, wo kriege ich den her? Alte Leute haben einen Laden aufgegeben, bin ich da reingestolpert und habe ihnen gesagt, dass ich, habe ich gedacht, ich habe null Chancen, weil da stehen jede Menge Leute, die wollen alle den Laden. Das alte Pärchen hat gesagt, du warst uns sehr sympathisch, weil du gesagt hast, du lässt alle Schubladen drin, die wir, weil du gesagt hast, ich nehme das alles so, du kannst den haben ohne Geld. Ein unvorstellbares Glück für mich. Ich bin in einen fertigen, eingerichteten Laden gekommen, ohne mich einbezahlen zu müssen. Sind einfach die Wahnsinn. Ja, wir haben genug Geld, kannst du nehmen, nimm. Die erste Miete wollen wir auch nicht. Keine Kaution, keine erste Glück, weißt du? Aber ich war ehrlich. Und das war ihm, du warst ehrlich und du kriegst den Laden.
Ehrlich und authentisch, ja. Mhm. Ja. Du hast keine Ausbildung.
Ich habe Schreinerausbildung. Mhm. Also schon, ich habe so. Sogar meine Schreinerlehre, meinen Kindern habe ich nie gesagt. Mit 3 einer abgeschlossen, weil wenn ich morgens die Augen aufgemacht habe, um 5 Uhr habe ich die Augen aufgemacht, dann wollte ich nichts anderes als in die Werkstatt. Arbeit, das Wort habe ich nie gekannt. Das ist Arbeit, was? Ich gehe in die Werkstatt. Verdickte Gärung, oh das. Und mein Meister jeden Tag nur gefragt, hallo, wie geht's dir? Was machen wir heute? Ja, gestern, das war gut, können wir heute nochmal machen. Ein Bruder ist gestorben, ich glaube, wir müssen einen Sarg bauen. Ich habe im Kloster gelernt. Da ging es nicht ums Geld, da ging es nur um das Handwerk. Wenn ich heute so eine Tür angucke, wie du sie siehst, da geht mir das her. Denke ich über die Schreiner nach, die Erlaubnis hatten, so eine Tür zu bauen, weil jemand ihnen das Geld gegeben hat. Ja. Bitte bau mir so eine Tür. Die kostet ein halbes Vermögen. Naja, du sollst es ja verdienen, bitte bau mir die Tür. Der Nachbar hat sie auch, er ist auch ein halber König. Ich bin ein Fürst. So gehe ich durch Basel, guck diese geilen Türen an. Mit diesem Bewusstsein, ein Schreiner hat sie geplant und gebaut. Und er hat altes Holz genommen, das nicht rumpelt. Und er hat gewusst, die länglichen Bretter, die müssen die rechte Seite nach außen, wenn der Regen dran kommt. Und das alles, weißt du? Und diese Momente, die habe ich meinem Meister beigebracht bekommen. Das ist ein unglaubliches Glück zu sagen, es geht nicht um Geld, es geht nur, du musst das Beste bauen, was wir uns hier vorstellen können. Und jetzt bauen wir einen Sarg für unseren gestorbenen Bruder. Und der muss auch gut aussehen. Verrückt, oder? Er sagt, nee, römisch-katholisch, eine einfache Kiste muss es sein. Die muss nicht Verzierungen haben, die muss nicht gut aussehen. Ah so, ein Sarg muss nicht gut aussehen. Ja, aber der muss perfekt, die Gärung, das muss alles schon stimmen. Also der kriegt einen guten Sarg, aber er ist nicht verschnörkelt wie beim König. Ne? Also diese Momente, auf dem Boden auch zu bleiben. Und gut, ich bin sehr früh vom Glauben abgefallen und habe verstanden, es war ein großes Kloster und mit... Dann wusste ich, okay, nein, Missionar werden. Und das bin ich heute noch nicht. Also missionieren ist für mich kein Ding. Wenn jemand meine Musik mag, dann ist das kein Missionieren. Wer weglaufen will, soll weglaufen.
Aber wer dich sieht, oder auch in Videos, da bist du ja doch irgendwie, ja, wie soll man sagen, am Beten, wenn du Party machst? Oder
ich habe sehr oft so dieses Energie aufnehmen, von den Menschen, die gerade da sind, die gestern, oh Berlin, komm mit, und dann schenken wir die Energie und dann gebe ich sie auch weiter, dann kommt sie und dann gebe ich sie weiter und dann denke ich an einen Menschen, dem es gerade schlecht geht. Gerade der Mensch, der mir gestern gesagt hat, die haben meine Mutter entlassen, wir haben die Wohnung, komm mit, was machen wir? Ich stehe da und, okay, wenn ich wiederkomme aus Basel, überlegen wir mal. Dann schicke ich ihm die Energie, die gestern in Basel durch die Menschen erzeugt wurde. Das meine ich todernst. Und das ist religiös, aber ohne Kirche, ohne Religion. Da bin ich schon sowas wie am... Aber nicht bitten und beten, auf den Knien rutschen, sondern hey, es ist klar, dass da was ist. Da geschieht was in diesem geilen Universum. Da passiert was. Jetzt, die fühlen, die wollen das. Und danach geht man noch ein Trinken oder noch was essen und sich freuen und sich verlieben oder knuddeln oder was weiß ich jeder. Und dann, das ist das Leben. Und das ist Energie. Die ist wirklich da. Das ist nicht irgendein dummer Spruch. Der so, keiner weiß, was Energie ist, aber wir fühlen doch, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir jemand begegnen, der ehrlich ist mit uns oder auch Liebe und oh, das ist die Energie und die kann man weitergeben. Und wenn ich dann nächste Woche in Gerdi sehe, sage ich, mir ist eine gute Idee gekommen, da unten gibt es einen freien Laden, wir probieren das mal. Na, probieren? Ja, das geht's nicht. Hallo? Also, probieren. Es ist so, es ist immer ein Probieren. Dann kommt irgendjemand und sagt, du, ich bin der Hausherr, ich hatte da eine andere Miete gedacht. Gedacht? Wieso? Da war doch, da stand doch, naja, aber ich habe vergessen, dass wir in Neukölln sind. Ich bin da seit kurzem, ich wohne eigentlich in Barcelona und jetzt habe ich gesehen, in welcher geilen Gegend mein Laden ist, den ich mir vor 4 Wochen da, also ich hätte gerne die 4-fache Miete. Ja, ich bin aber schon eingezogen, ja, dann ziehst du halt wieder aus. Also man weiß nie, was passiert, man weiß es wirklich nicht. Trotzdem muss man, wenn Mut gehört schon dazu, zu sagen, jetzt mache ich was.
Sind das eigentlich diese Beispiele, die du immer bringst, sind wirklich Sachen, die dir passiert sind?
Oh ja, ich habe schon sehr viel dumme Sachen gemacht und musste wieder ausziehen oder meine Wohnung verloren. Ich stehe vor meiner eigenen Haustür und jemand macht die Tür auf und sagt, hallo, ich wohne hier. Bitte? Das ist doch meine Wohnung. Ich gehe mal zur Polizei. Die Polizei sagt, ziehen Sie bitte wieder aus, das ist der Mann seiner Wohnung, hat einen Mietvertrag. Der Vermieter hat meine Wohnung vermietet, während ich nicht da war.
Warst du mal obdachlos für irgendwie 1-2 Tage oder so?
Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Deswegen bin ich auch für Obdachlose und mache auch Mutti Kreuzberg und Party. Und wenn heute noch Joko und Glas neben mir auf den großen Fotos sind und die Schauspieler und so weiter, ich bin immer noch dabei, dann ist das für Mutti Kreuzberg der Komet ist der authentischste. Wenn er mit uns das Fotoshooting hat, aber das 3-mal so lang wie bei Joko und Glas, das sind Strahlemänner, die brauchen wir auch, die bringen das Geld. Und wenn wir die Party gefeiert haben, haben wir 150 Schlafsäcke, die bringen wir den Obdachlosen. Und das ist nicht meine Leistung. Ich feiere ja nur. Weißt du, was ich meine? Ich tue doch eigentlich gar nichts, aber die Menschen, die nach Afrika reisen, die Leute und die Seeretter, die Leute aus dem Wasser ziehen, das sind für mich die Helden. Ich feiere nur.
Da sind wir ja wieder beim Thema, wer bist du oder was bist du überhaupt, wie schubladisierst du dich und so.
Vom Anfangsthema. Ich versuche natürlich auch immer mehr, sozial engagieren klingt so blöd. Aber ich gehöre auch jetzt zu den Sea-Watch-Menschen. Ich habe auch den gesehen, der die Menschen aus dem Wasser gezogen hat. Der mir gesagt, wir haben die letzten 3 Jahre 35.000 Menschen aus dem Wasser geholt. 35.000. Eventuell werden sie ertrunken. Ja, aber dann habt ihr doch 35.000, die liegen der Frau Merkel auf der Tasche. Wer sagt sowas? Verbrecher. Aber weißt du, was ich meine? Die werden gehalten für Schlepper. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens mit der Küstenwache und so. Und jetzt war eine Party im Lido, klar gehe ich dahin, aber dann bin ich nicht, sondern ich darf ein Bierchen trinken darauf. Ich bin nicht im Schiff, ich bin nicht im Dreck. Aber ich unterstütze sie natürlich. Wenn sie dann kommen, würdest du ein Statement, spreche ich, werde auf die Kamera aufgenommen, wie bei dir jetzt, und sage, ich will diese verdammt scheiß Bilder nicht mehr sehen. Wir wollen sie alle nicht mehr sehen. Wir sind eine Erde, wir sind ein kaputtes Raumschiff. Wir müssen zusammenhalten. Wenn ihr Geld habt, rein in den Topf. Und ihr wisst ganz genau, jetzt rede ich von Geld. Das brauchen die Leute, die auf dem Schiff sind. Es sind jetzt 3 Schiffe, die müssen betankt werden. Ein Tank voll kostet 90.000 Euro. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr Teil sein wollt. Ich bin's gerne. Also diese Momente, die kann ich machen. Und da muss ich nicht stolz drauf sein, da bin ich stolz auf die, die mich einladen, weißt du? Und sagen, Komet, kannst du dich bitte in meine Küche setzen und mir gerade mal sagen, weil ich bin morgen wieder auf dem Schiff und wir brauchen Unterstützung. Oh ja, mach mir mal einen Tee, ich überlege mir. Na, können wir es auf... Nein, muss ich aufschreiben, ich sag das in die Kamera. Dann wird's authentisch.
Ja.
Das gefällt mir. Und dann sage ich mir, ja, okay, es macht einen Sinn, dass du jetzt DJ geworden bist, dass du den London-Bus kreierst, dass du auch mit Moshe Kreuzberg groß geworden bist, dass du in der Zeitung deine Geschichten schreiben durftest. Ich habe 2 Jahre lang meine Geschichten geschrieben über Partyleben, über meinen und auch über meinen Sohn vieles gesagt, auch meine Tochter und auch meine Familie, die zerbrochen ist und auch über Dinge, die sehr ungut sind, weil es gehört zu meinem Leben. Und jeder wird sowas in mehr oder weniger Form erleben. Und wenn ich da ein Beispiel, klingt komisch, geben kann, und dann bin ich tatsächlich eine Ausnahme, zu sagen, oh gut, dass ich ihn kennengelernt habe. Viele sprechen mich auch privat an, sagen von mir, können wir mal erzählen, ich habe da dieses Problem, die Freundin, da gibt es irgendwie. Und ja, ich komme ins Café am Kotti, da können wir uns unterhalten. Und das passiert mir. Und dann lerne ich was von ihm, ohne dass er es merkt. Oh, gut, dass du mir das gerade sagst. Sag mal, komm, ich kann dir sagen, es war hart, aber ich bin froh, dass ich... Dann lerne ich was, wir lernen immer voneinander, nicht? Ich bin der Lehrer und jetzt will ich euch was sagen. Na, wenn ich in der Schule da eingeladen war von den Professoren, die gesagt haben, wir haben jetzt 4 Monate Komet studiert, die Studenten haben das im Internet geguckt und alle Filme alles angeguckt und jetzt wollen sie mal wirklich wissen, wie war der Tag, an dem das und das passiert ist in deinem Leben? Kannst du uns darüber erzählen? Okay. Und dann muss ich ganz tief erforschen. Kannst du uns bitte eine Kurve malen seit deiner Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo deine Höhepunkte und Tiefpunkte waren? Das habe ich in meinem wahren Leben auch noch nicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Dann stand ich vor den Studenten an der Tafel und dann habe ich versucht, die Jahreszahl, und dann habe ich verglichen. Ach du Scheiße, die Höhepunkte waren oft Tiefpunkte und umgekehrt. Der Punkt, an dem mein Sohn gestorben ist, war noch gleichzeitig der Punkt, wo meine Tochter, da wo ich sowas wie den oder den kennengelernt habe, dann hätte ich nie kennenlernen sollen. Das war ein großes Unglück. Oh, an dem Tag, an dem ich in der Mühle war, wäre ich da niemals hin, hätte ich heute noch mein Geld, hätte ich heute noch meinen Besitz, wäre ich heute noch mit 500 umzug. Aber du hast, ja, ist es nicht ein Glück, dass du nicht mehr hast? Hast du nicht genug Kram in deiner Wohnung? Weißt du, was ich meine? Das heißt, die Punkte fallen dann eventuell zusammen. Das ist ein Bewusstwerden, dass ich auch jetzt wieder lerne, heute, jetzt in dem Moment, durch die Frage, okay.
So stimmt eigentlich, ja. Ich hatte das auch, als ich gemerkt habe, dass alle immer davon reden, wenn sich deine Eltern trennen, das ist immer so ein Riesending und so. Für mich war es ein Riesenglück, weil es für mich Freiheit bedeutete auf einmal in gewisser Hinsicht und ich noch mehr angefangen habe zu schätzen. So.
Ja, genau. Als diesen Moment war, mit der Trennung, kleine Familie, mein Sohn, 6 Jahre, musste nach Frankreich in die Schule. Ich habe mit meinem Auto ihn nach Frankreich gebracht. Zu dem Zeitpunkt gab es irgendwie durch irgendjemand 2 Ringe. Und den einen Ring haben wir dann, nicht aus religiösen Gründen, unterwegs mitten in der Nacht in einem Friedhof in einer Mauerecke vergraben. Und ich habe ihm gesagt, mach so, wenn ich dich wieder abhole, wenn wieder einiges funktioniert, dann gehen wir dahin und graben den Ring wieder aus. Das ist ein kleines Symbol für uns. Und wenn der Mond am Himmel steht in Frankreich oder Deutschland, du weißt, deine Augen sehen das gleiche Licht, das von der Sonne kommt. Wir können mittwochs zum Mond gucken und heißt, so kleine Hilfsmittel gebaut und diese Hilfe. Und dann zu sehen, auch mein Bruder, Scheidung, und die Richterin sagt, oh, das war ja mal eine glückliche Scheidung. Die Kinder sind ja lustig rausgegangen, da freue ich mich ja, dass ich sowas auch, wenn die Richterin sowas sagt, weißt du, dass die Kinder sollen zufrieden sein, das ist das große Ziel. Und ihr auch. Und wenn es dann irgendwie funktioniert und wenn es dann auch mal nicht funktioniert, dann muss man eben, diese Dinge sind genauso wichtig wie eine heile Familie zu haben. Ne? Heile Familie, was heißt das? Es gibt natürlich auch heile Familie, freue ich mich drüber. Sehr. Wenn ich das sehe, freue ich mich sehr.
Was sagst du? Bist du zufrieden bis jetzt? Ob du zufrieden bist?
Ich fühle mich wohl.
Das ist schön.
Weißt du, ich habe eigentlich im Inneren ja immer eine Vorbereitung, weil ich ja weiß, wenn du mich was fragst, nur wie ich formuliere, ne? Das ist ja immer die Sache, wie man es dann formuliert. Aber dass ich die Antworten mir selber nie geben würde, weil ich mir die Fragen nicht stelle. Natürlich gibt es sehr oft ähnliche oder gleiche Fragen, aber von einer anderen Person ist sie eine ganz andere Frage. Also wenn ich jetzt wie damals, wo sie sagen, Komet braucht 13.500 Euro, um zum Burning Man zu reisen, weil dann haben die nicht verstanden, diese 13.000 waren für das Filmteam, waren für die Reise, die waren nicht für mich. Aber die Bildzeitung will es so rüberbringen, der alte Drecksack, Party, Techno, Durchgedrehter, will 13.000 Euro von uns, während die ganze Welt untergeht. Dafür will er nach Amerika reisen, der Depp. Weißt du, was ich meine? Den kann ich die Suppe versalzen, indem ich dann eben die richtigen Antworten gebe. Klar. Und zu sagen, Freunde, wenn der Film fertig ist und ihr für die Flüchtlinge und die und das macht, dann könnt ihr zeigen, was das für einen Sinn macht, nach Amerika zu reisen. Das ist zwar Amerika, aber das hat mit USA nichts zu tun, sondern das ist ein Land, das ist die Wüste, da ist es glühend heiß und dort Party feiern ist eine schwierige Aufgabe. Aber wenn da die reichen Leute mit ihren dicksten Wohnmobilen kommen, die klimatisiert sind, dann fühle ich mich vielleicht auch nicht mehr wohl. Obwohl ich im Wohnmobil nebendran bin, auch in einem klimatisierten Mobil bin und alles frei hat mir, alles habt ihr mir bezahlt. Im Hubschrauber schwebe ich ein, der tollste DJ ist da, alle feiern, alle sind schön. Und dann sagt er, na, das ist doch der pure Kommerz, sag ich, du hast recht, aber wir betrachten uns das jetzt mal selber, wie kommerziell wir sind. Und du sagst uns, wie wir sind. Erzähl mir bitte, wie ich jetzt aussehe. Bitte sag's mir, in die Kamera. Komi, du bist ein dummes Arschloch, dass du hergekommen bist. Ich verachte dich. Sehr schön, habt ihr es aufgenommen? Danke, dass du es gesagt hast. Das ist jetzt brutal, aber du weißt, diese Dinge, wie viel Geld brauchst du, um auf diese Party zu gehen? 400 Euro kostet der Eintritt. Du musst alles mitbringen. Du musst reich sein, um dahin zu gehen.
War es denn auch wirklich so ein Erlebnis, wie du das
sagst? Ich war ja nicht da. Ich habe es ja zweimal abgelehnt, weil ich ja verkauft werden sollte mit all diesen ganzen Komik. Ich würde hingehen. Ich gehe jetzt auf die dümmste Party, aber das ist nicht die dümmste, weil... Du musst mit dir selber auch klarkommen, mit der Hitze, mit dem Miteinander. Es gibt viele Momente, die wirklich geistig sind. Auch wenn dazu Geld gehört, auch wenn dazu ein Wohnmobil gehört, eine Klima, der Reifendruck, alles muss stimmen, der Tank muss voll sein. Du musst alles und du musst das Geld vorher haben, um das alles zu richten. Lenkradspiel, ja, in der Wüste, egal. Bitte, mit so einem verkackten Mobil willst du in die Wüste fahren? Weißt du, was mit deiner Bremsanlage war? Bremsanlage habe ich gar keine. Also... Heißt, das sind halt andere Aufgaben. Ich kann nicht dauernd nur Kommerz sagen, nur weil ich sehe, ich habe nicht das Geld. Ich werde auch eines Tages da sein und ich kann auch sagen, dass überall ein bisschen Kommerz dabei sein darf. Kommerz, was bedeutet das? Ich muss Geld verdienen, aber wenn ich dann Menschen sehe, die mir ein Wohnmobil kostenlos zur Verfügung stellen, dann sagt jemand, ja, wenn er es nicht hätte, dann könnte es ja auch nicht geben. Das ist doch keine Guttat, er hat es ja. Dann sage ich, na, dann bist du hier am falschen Platz. Er macht das wirklich aus selbstloser Liebe. Er verzichtet sogar auf diesen jeden, sagt, Komet, bitte nimm mein Wohnmobil. Ich war schon dreimal da. Das waren die Angebote. Ich hol dich ab da und da und bring dich von da und dahin und da ist mein Wohnmobil. Da könnt ihr dann mit dem Filmteam drin sein. Das ist mein Wohnmobil. Wer verachtet denn sowas? Nur jemand, der nicht drüber nachgedacht hat. Der nur immer nur sagt, Kommerz. Und wer lange Haare hat und meint, er wäre da gleich kein Spießbürger, der tut mir leid. Lange Haare reichen nicht, um kein Spießbürger zu sein. Ne? Es gibt so viele Spießbürger mit langen Haaren und umgekehrt, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt sehr gerne noch dahin reisen. Aber unter anderen Vorzeichen. Ne?
Ja. Mhm. Du bist ja selber, also du wirkst vielleicht nach außen immer so wie ein Berliner Original.
Jo.
Aber bist ja selber nur zugezogen schlussendlich. Ist Berlin denn wirklich so der Traum von allen? Weil du hast ja vorher gesagt, du schätzt es hier in Basel, wie sauber es ist und so und sehr ruhig. Und viele träumen ja auch in mich mit einbezogen, so als Kreativschaffender und Denkender teilweise, ist ja Berlin schon das Mekka. Ist es denn wirklich so ein Traum dort?
So eine Stadt wie Berlin ist ein Zustand und dieser Zustand, der sich jeden Tag wandelt. Es gab ja mal eine Person, die war nur ein paar Stunden in Berlin und die hat zweimal den Satz gesagt, einmal nicht deutlich und dann beim zweiten Mal, ich bin ein Berliner. Und er hat nicht mal einen Mietvertrag gehabt. Heißt, Berlin ist ein Zustand und den Zustand der Stadt, auch wenn ich dir gesagt habe, ich würde schon ganz gerne nicht in Kacke treten, im Halbdunkel oder und auch über dieselben Flaschen fliegen. Dieses macht aber auch die ein oder andere kreativ. Es ist natürlich klar, wenn du aufräumen musst irgendwo, wenn du dann bekommst, du musst dann rumräumen und das mache ich auch gerne und deswegen habe ich mir auch die Mühle ausgesucht, die war komplett zertrümmert, ne? Und ich habe dann Wochen, Monate rumgeräumt und Eisenteile rausgesucht und dreckige Finger verriss. Heißt, ich liebe das ja auch. Aber es hat den Sinn, ich will aufräumen. Ich brauche eine gewisse Ordnung. Ich will den Weg jetzt frei machen, da wo dieses Band steht, das war die ganz große Herausforderung meiner Mühle. Wie kriegen wir das da raus? Niemand kann, wir brauchen einen Traktor. Ich habe einen Traktor. Ah, du bist ja Nachbar. Du hast einen Traktor. Hast du auch ein dickes Seil? Ja, na klar, dann ziehen wir das Band raus. Heißt, diese Momente, das. Heißt, ich brauche auch diese Unordnung, ich brauche auch diese Herausforderung. Jetzt in dieses, aber mit dem Ziel, guck mal, wie schön es jetzt ist. jetzt haben wir einen Platz, wo wir sitzen können. Wie hast du einen Teppich hingelegt? Komm, ich sage, ja, ja, ich habe einen Teppich hingelegt. In die alte Mühle hast du einen Teppich hingelegt. Was, das ist schön. Also, sich schön machen, sich gemütlich machen, ist wirklich ein Menschheits... Das haben die Urmenschen schon gemacht. Irgendeine Höhle ausgekehrt, ausgepolstert und gesagt, guck mal, ist das hier nicht gemütlich? Klar. Aber dafür musst du arbeiten. Man muss erstmal die Unordnung sehen. Viele sehen die Unordnung nicht. Die gehen durch Berlin und sagen, ist egal, pissen irgendwo hinscheißen, ist alles egal, rumschmeißen. Klar, alles Möbel, was ich in meiner Wohnung habe, ist von der Straße. Und viele sagen, was ein Glück, dass in Berlin alles auf der Straße rumliegt. Ich habe einen herrlichen Tisch gefunden.
Zum Beispiel deine Haargummis, ja.
Bitte?
Deine Haargummis zum Beispiel.
Ja, die Haargummis. Aber viele Dinge kann man finden, natürlich. Ganz viele. Ich habe ganz viele schöne Sachen. Und ganz viele Menschen, die in Berlin, die auf der Straße rum. Also diesen Vorteil, das hast du in Basel nicht. Da kannst du dir nicht deine Wohnung von der Straße einrichten. In Berlin kannst du das. Musst du nur einmal rumfahren, hast du deine Wohnung zusammen. Wirklich. Also diesen Reiz des einen und nicht verdonnern und in Bausch und Bogen schlecht machen. Klar, genieße ich jetzt auch die Überfahrt in den Rhein und die Sorgen, das alles. Und es gefällt mir auch besser, das stimmt. Aber da hat hier vorher auch jemand aufgeräumt, ne? Oder ist noch am Aufräumen. Und in Berlin bin ich immer irgendwo, wenn ich ein Fahrrad sehe, was zu dritt umgeschmissen ist, und jeder, dann stelle ich es einfach hin, verdammt. Damit nicht ich nächsten Tag drüber falle, Halleluja. Weißt du, also das heißt, kann man mal gegen die Flasche treten, damit sie am Straßenrand ist, damit niemand verletzt wird? Ja, kann man, aber man muss es nicht, das ist Berlin. Okay. Also diese Herausforderung, die ist schon okay. Ja, das ist, da bin ich doch schon froh, dass ich in Berlin bin. Aber sehr oft auch nicht.
Jetzt noch zu einer zentralen Frage. Eigentlich hast du es ja schon beantwortet und man könnte sich denken, hast du Angst vor dem Tod?
Ich habe es ja schon ein paar Mal so umschrieben. Also ich bin noch wenig mit der Geisterbahn oder mit einer Achterbahn. Das heißt, ich bin im Moment auf einer Schussfahrt. Es geht kerzengerade und man hält die Luft an und dann kommt der Looping. Ne? Also ohne Tempo, ohne kerzengrad, ohne Geschwindigkeit gibt es kein Looping. Also Looping heißt für mich, der Tod wird ein Looping sein. Wenn er vorbei ist, wird er sagen, da bin ich ja noch. Wo bin ich denn hier? Halleluja, den Tod gibt es nicht. Das ist eine Erfindung der Menschheit. Du bist hier nicht im Himmel, auch nicht katholisch, bin auch nicht der Petrus. Also ich weiß nicht, was sein wird, aber ich bin mir sausicher, dass es da einen unglaublichen Looping gibt und dass viele Menschen über diesen Looping auch erzählen. Nahtoderfahrung und so weiter. Heißt, wir verlieren unseren Körper, das ist klar. Entweder zermatscht, weil wir im Motorrad in die Leitplanke gefahren sind oder Kriegsgebiet oder grausam sieht es aus für die, die noch überleben. Ist das mein Körper da unten? Wer soll es denn sonst sein? Siehst du noch gut aus, oder? Ist nicht der Himmel. Herrgott, normal, der Himmel. Also, ich würde es gerne in ein Theaterstück packen, um zu sagen, nein, ich habe Angst vorm Sterben. Ich habe Angst vorm Leiden, das damit verbunden ist. Ich würde nicht gerne an 16 Kabel liegen, wo was nichts mehr nutzt. Nur damit ich noch länger mein Leid. Nein, der Tod als Tod, weiß doch jeder, den spürt man nicht mehr. Dann leidest, aber was danach kommt, vielleicht wird es noch schlimmer. Halleluja, das kann ich nicht wissen. Also ich erforsche das schon, da gibt es viel, was man erforschen kann. Früher war das der Hans Bender, der auch so, und dann gibt es auch noch Forscher, die Todesforscher, und gibt es viele Namen. Und Gewissheit gibt es nicht, aber für mich gibt es streng genommen den Tod nicht. Das ist ein Looping. Ein Looping ist, du bist auf der gleichen Bahn, nur in einem völlig anderen Leben. Hallo, was ist jetzt passiert? Das war dein Leben auf dem Planeten. Da unten ist der Planet und da bist du jetzt gerade umgekommen. Oder sauber gestorben. Oder gegangen. Oder dich selber umgenietet. Bitte? Ja, du hast dich selber umgenietet. Hast du vergessen? Oh, ach so, ja, stimmt. Ja, hat keinen Bock mehr. Bitte? War doch klasse. War klasse, ja. Kann ich zurück? Nein, zurück kannst du nicht. Ganz klar, wir sind einmal auf dem Planeten und nur einmal. Und ich bleibe, solange es geht. Ich möchte so lange bleiben, wie es nur geht. Das steht fest. Aber mit so wenig Leid, wie geht, und wenn es zu viel wird, dann gehe ich.
Freiwillig?
Ja, das würde ich schon sagen. Also, ich glaube nicht, dass ich da ein Institut für brauche, aber man weiß es ja nicht. Ne? jetzt bin ich so an der Grenze, jetzt habe ich ja schon mal Ärzte gesehen, war schon mal 8 Tage im Krankenhaus, habe schon mal gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt kommst du in die Röhre, was sehen die denn da und so. Aber ich war ganz ruhig geblieben und mir gesagt, ich habe hier schon drüber nachgedacht. Am Ende kann man es nicht wissen. Und irgendwie sagt, ach ja, ich habe da so, habe keine Angst vor dem Tod, man würde glauben, das ist Blödsinn. Nein. Aber so ein Stück davon in sich zu haben und so ein bisschen boshaftig fast den Tod zu verachten. Ich verachte dich. Dich gibt's gar nicht. Also mach mir bloß keine Angst. Und wenn jemand mit seinem Totenkopf rumläuft und die Totenkopf, das ist alles dieses so ein bisschen lächerlich machen des Todes. So sehe ich das. Ich freue mich immer, wenn ich den Totenkopf sehe, der noch mehr Zähne im Gebiss hat wie ich. Das sind nicht Menschen, die den Tod wollen oder die dunkle Gedanken haben. Sie verachten den Tod. Sie sagen, ach, ich habe dich sogar auf dem T-Shirt, ich habe da keine Angst vor dir. Ich ist ja, du Totenschädel, guck mal. Also so sehe ich es. Ein bisschen Spaß muss sein, besser mehr wie wenig. Und der Tod, für viele Menschen ist er grausam, für andere nicht. Und wir wissen nicht, wie er kommt und ausruhen können wir uns nicht. Aber wenn man sich ausruhen kann, dann gibt es ja Menschen, die sich ausgesucht haben, die gesagt haben, ich habe vergessen, wie er heißt, der hat dann LSD genommen und gesagt, liebe Frau, guck mal da, das war ein Forscher, diese Dosierung brauche ich und dann werde ich einen schönen Tod haben. Und ich bin mir sicher, wir werden auch den Menschen in Zukunft mehr helfen, in den Tod gehen zu können. Da gibt es auch noch Forschung genug, auch mit LSD und zu sagen, du musst nicht leiden, das ist jetzt auch... gibt ja eine Medizin, die palliative Medizin heißt, die den Menschen hilft in den Tod. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, weil der Tod soll eigentlich ein Erlebnis sein. Das meine ich jetzt auch noch wirklich
ein ernst. Ein Looping.
Ja, das meine ich jetzt ernst.
Ne? Der Spaß macht.
Und streng genommen würde ich sogar sagen, wenn der Moment gekommen ist und er wird für jeden Menschen kommen, dann will ich mich bitte freuen. Bitte? Entschuldigung, du hast richtig verstanden. Ich möchte mich an dem Tag freuen. Meine ich todernst. Hallo, todernst, habe ich gesagt. Ich nehme den Tod ernst, obwohl ich ihn nicht ernst. Ich halte ihn für eine Lüge und nehme doch. Heißt, ich bin ganz zerrissen drüber. Aber ich würde mich jetzt noch nicht, wenn es soweit ist, freuen, wenn ich mich freuen kann. Auf den Tod und auf das, was danach kommt oder so. Das ist für alle. Da brauchen wir keine Religion. Zum Glück nicht. Also meiner Meinung nach. Wer eine hat, wunderbar. Er soll sie haben. Und ich würde ihm nicht abreden wollen. Wenn er seinen Priester braucht, dann soll er den auch haben. Oder seinen... Dann alles, jede Religion. Für mich nicht. Ich habe es halt erleben dürfen. Mein Sohn hat immer gesagt, dass er Atheist ist. Immer. Atheist schon. Krankenbericht oder so. Und dann... Die Schwester kam in das Todeszimmer, wo er sterben sollte. Ist er dann zum Glück nicht gestorben, aber das war nicht sein Wunsch, im Krankenhaus zu sterben. Den Wunsch konnten wir ihm erfüllen, zu Hause zu sterben. Die Schwester, römisch-katholisch, kam rein, ganz traurig, den Kopf gehängt. Ich war da, seine Mutter war da und er sah nicht aus, als würde er sterben. Er sah nicht so aus, blendend sah er aus, wirklich, meine ich todernst. Ich meine, das Wort Tod haben wir jetzt gerade. Dann sagt die Schwester zu ihm, lieber mal so, ich weiß, dass du sterben musst. Es war in 2-3 Tagen, es war wirklich fortgeschrittenst. Der Tod war schon vorher eigentlich schon da, hat schon angeklopft. Er sollte schon beinahe als Leiche wieder nach Mainz kommen von der großen Reise. Und dann sagt der strahlend zur Schwester, als sie sagt, welche Religion hast du? Und ich wusste, er würde sagen, ich bin Atheist. Das sagt der Schwester, ich bin römisch-katholisch, hat er gesagt. Ich habe meine Mutter, meinen Vater, es ist alles in Ordnung, ich brauche keinen Priester, ich bin vorbereitet. Dann habe ich gewusst, er hat es gesagt, um den letzten Menschen, den er sieht, glücklich zu machen. Eine Schwester, die römisch-katholisch ist, wenn der sagt, ich bin Atheist, dann geht sie sofort in die Kapelle und betet für dich. Sie war glücklich und ist gegangen, die hat den Kopf hochgenommen, nicht tief gehalten. Das war ein Erlebnis für mich. Mein Sohn hat mich angelächelt. Eine kleine Lüge kann ein Mensch glücklich machen. So habe ich es verstanden. Er hat gesagt, ich bin römisch-katholisch. Schwester, ich habe meine Mutter und ich habe meinen Vater, alles in Ordnung. Weißt du, ich könnte heulen. Aus Glück. Nicht einfach zu sagen, Mann, wo kann man diese Stärke herholen? Und das mit 21. Das ist keine 22, keine 23 geworden. Also diese Zahlen zählen nicht, aber ich habe ganz viele Dinge, die damit zusammenhängen, die so nah waren, die mit dem Tod zu tun haben. Und dann sage ich mal, Todesverachtung ist nicht, ich steige in den Rennwagen und weiß, ich bin Schumi, sondern ich liebe das Leben und heiße Schumi und weiß, siebter Gang, achter Gang, gibt es acht Gänge bei meinem Auto? Schumi! Das ist ein neuer Rennwagen, hat neun Gänge. Oh, dass du es mir sagst. Heißt, auch der Mann verachtet den Tod. Der will nicht den Tod, der verachtet ihn. Ich verachte keinen Rennfahrer, der jetzt die Runden dreht, wenn er auch selber nicht hinginge, um zu sagen, ja, der liebt das Leben nicht. Das ist Blödsinn. Es ist ein Stück Todesverachtung auch für die Leute, die jetzt irgendwelche Dinge machen, die so nah am Tod sind. Also die jetzt falsch springen ist es nicht, aber du weißt, was ich meine. So Dinge, wo man sagt, boah, warum machst du das? Hallo, muss das sein? Ja, das muss sein. Bei mir ja. Heißt diese Todesverachtung. Ich lebe, weil ich den Tod auch weiß, dass er da ist. Und ich verachte ihn. Jetzt gleich. Was machst du? Ich werde aus 7000 Meter springen, aus dem Flugzeug und den Fallschirm bei 2000 Meter aufmachen. Ich bin der Erste, der das probiert. Probieren? Halleluja, es geht nur probieren. Also, schmeiß mich raus, Pilot. Wir sind nur 7000 Meter. Mach selber die Klappe auf, ich kann es nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Du machst jetzt die Klappe auf für mich, halt aber deine Klappe. Also, ich verachte sowas nicht, weil ich manchmal sowas auch gespürt habe. Was willst du noch tun, um zu spüren, dass du lebst? Drogen nehmen? Nee, brauchst du nicht. Könntest du sie nehmen? Ja, ich verachte die Leute nicht, die Drogen nehmen. Nein, das tue ich nicht. Ich kenne viele, die es gut machen. Dann gucke ich ihn an und sage, Thilo, hast du gesehen, was der Polizist eben gesagt hat zu den jungen Frauen, jungen Mädchen, die da standen? Das ist uns passiert. Thilo ist ein geiler Typ, Barfußmann in Berlin. Alle Drogen kennt er und er nimmt sie und wir tanzen. Wir sehen beide aus wie Geschwister, die durchgedreht sind. Er nimmt alle Drogen, ich nehme keine, aber wir sind beide genauso gut drauf. Und dann kommen die beiden Polizisten auf uns zu und die beiden jungen Frauen, ganz junge Frauen, 20, 14 Jahre, stehen vor uns bei einer Party, kleinen Demo draußen und sagen, dürfen wir euch mal umarmen? 14 Jahre und umarmen mich. Der Polizist kommt so langsam auf uns zu und will nur sagen, ihr seid Vorbild für 14-Jährige? Das tut mir echt leid. Dann sage ich zu den Polizisten, 0,0 Drogen, seid ihr sicher? Sie meint das ernst. Also wie mein Kollege sagt, ja, wir kennen ihn, er ist ohne Drogen. Mein Kollege, das habe ich erlebt. Da geht ihm das Herz auf. Das ist, was ich meine. Das habe ich wirklich erlebt. Und das sind richtig schöne Dinge. Dann sagt man sich, doch, es macht einen Sinn. Auch so etwas wie ein Vorbild zu sein. Komisches Wort. Aber es macht schon einen Sinn. Und darum sage ich mir, Bernhard, du musst durchhalten. Da sage ich nicht Komet, da sage ich, Bernhard, du musst durchhalten. Die Verpflichtung hast du.
Schönes Schlusswort, oder?
Ja, danke.
Danke dir.
Schön hast du den ganzen Podcast durchgehört. In der Infobox, wo auch immer du das jetzt hörst, findest du die entsprechenden Links zu anderen Kanälen von Überleben, zum Beispiel zu Instagram oder auch zu Facebook. Ihr könnt den Podcast auf iTunes und Soundcloud hören. Auf YouTube gibt es das Ganze mit Bild zu sehen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr vor allem iTunes und Soundcloud unterstützt, denn irgendwie nutzt das niemand mehr, habe ich das Gefühl. Es geht weiter am 4. November in einem Monat mit der nächsten Folge. Wer dort zu Gast sein wird, das erfahrt ihr, wenn ihr auf Instagram folgt. Dort werdet ihr immer wieder in den Stories up to date bleiben. Oder auch, wenn ihr den Newsletter abonniert, den findet ihr auf www.dominikasche.com. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei dem Content, der in nächster Zeit auf Social Media veröffentlicht wird. Ach ja, und noch ein großes Dankeschön. Einerseits an Komet, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dein Leben zu reden. Und natürlich andererseits, wie immer, ein Dankeschön an Simon aka Meisterlampe, der für diesen Podcast speziell den Sound gestaltet hat, den ihr im Hintergrund hört. Falls euch dieser Sound gefällt, Meisterlampe hat noch ganz viel mehr solches Zeugs. Ich verlinke ihn ebenfalls in der Infobox, falls ihr mal vorbeischauen wollt und euch vielleicht sogar eine Platte bestellen wollt. In dem Sinn, bis dann!